Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Radio Respawn. Ich bin der Crisco und ich habe heute ein großes Paket dabei, nämlich ein großes Paket an Spiele-News. Heute geht es nämlich um Themen wie den Erfolg von Detroit Become Human, ein Power Trading Card Game, das neueste zu Resident Evil Requiem oder auch einigen Entwicklungen im Nintendo-Universum, als auch ein Steam Machine Preis League. Also eine ganze Menge. Ich versuche es mal so kompakt wie möglich aufzudröseln, dass ich nicht aus Versehen eine 2-Stunden-Folge mache. Deswegen springen wir einfach mal rein in das, was so passiert ist. Ich habe mir tatsächlich auch ein Skript zusammengeschustert, aber das wichtigste Thema fehlt, nämlich der Resident Evil Requiem Showcast. Capcom hat nämlich eine kleine Präsentation abgehalten zu den neuesten Dingen bei Resident Evil Requiem oder das, was uns dort erwarten wird. Und ich war schon gespannt, weil ich insgesamt auf das Game extrem gehypt bin. Also ich freue mich super, super krass auf Resident Evil 9 und war deswegen sehr gespannt, was sie dort ankündigen werden. Aber die Show war unterm Strich, Enttäuschung wäre eigentlich noch sehr milde ausgedrückt, weil ich fand's ein absolutes No-Go, was da passiert ist. Weil, sprechen wir erstmal über das Spiel selbst, weil so wirklich viel Neues haben wir nicht erfahren. Also es wurde sehr viel wiederholt, was wir schon im Vorfeld wussten, nämlich dass Resident Evil Requiem nämlich 2 spielbare Charaktere hat, dass sie sich spielerisch unterscheiden werden, dass wir einmal einen etwas mehr actionlastigeren Fokus haben und einmal einen etwas horrorlastigeren Fokus, dass wir durchaus auch einen 50-50-Anteil dieser beiden Personen haben. Also, dass wir jetzt nicht irgendeinen Anteil mehr oder weniger davon spielen werden. Dass sich auch daraus erklärt, hey, das ist aus diesen und diesen Gründen spielen die sich auch so eben, dass Grace einmal die neue Protagonistin sehr neu mit dieser ganzen Zombie-Bedrohung aufwächst und deswegen sehr unbedarft an die ganze Sache rangeht, während Leon ja Veteran ist, schon das ein oder andere Abenteuer so bestreiten musste und deswegen auch durch mal mit Dropkicks und so sich zu helfen weiß. Aber darüber hinaus war es relativ überschaubar. Und zwar, was wir noch erfahren haben, was ich persönlich auch so mit am interessantesten fand, ist so, wie die Welt insofern aufgebaut ist, wie sich die Zombies verhalten. Und zwar haben wir hier erstmals nicht nur einfach Zombies in ihren Arbeitsklamotten vielleicht von früher, sondern dass sie auch in ihren alten Verhaltensweisen stecken geblieben sind. Also wir haben das Beispiel, dass da zum Beispiel eine Zombie-Haushälterin oder eine Zombie-Putzdame ist, die halt tot ist, also ein Zombie, aber immer noch den Bartspiegel putzt. Das finde ich tatsächlich super interessant und das fügt sich, glaube ich, auch sehr gut so in die Welt ein. Also, dass es sehr immersiv wirkt und irgendwie glaubwürdig und dass das so den Figuren, also den nicht den Figuren, aber den Zombies selbst auch ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Ich hätte jetzt fast Charaktertiefe gesagt, aber die kennen wir nicht und werden wir wahrscheinlich auch nicht. Aber dass es einfach insgesamt ein bisschen schlüssiger als ganze Welt funktioniert. Also, das hat mir tatsächlich ganz, ganz gut gefallen. Darüber hinaus war es ein eher dünnes Infopaket. Also, wir haben auch teilweise alte Trailer-Szenen gesehen. Es waren ein paar neue dabei, sowohl von Grace als auch von Leon. Ich würde sagen, von Leon sogar ein bisschen mehr, wo es vor allem so ums Kampfsystem geht, weil bei ihm ist es schon sehr actionlastig. Es fiel der Vergleich, dass es dass es sich da schon sehr an Resident Evil 4 anlehnt, aber das wird auch teilweise Elemente aus Resident Evil 7 drin haben. Ich würde sagen, Resident Evil 7 muss ich zeigen, sah ich jetzt noch nicht so, aber Resident Evil 4 ist Quatsch, glaube ich. Also ich würde sagen, das Kampfsystem, gerade so bei Leon, da hatte ich eher Resident Evil 5 Vibes. Jetzt kann man Resident Evil 5 natürlich sehen, wie man möchte, aber ich finde, es ist ein cooles Actionspiel. Für mich relativ wenig Horroranleihen oder dass ich da irgendwie mal das Gefühl hatte, habe ich hier immer so ein bisschen Horror-Feeling gerade bei. Aber ist ein cooles Action-Game und insofern, glaube ich, machen mir diese Passagen auch Spaß. Also es sah tatsächlich schon ein bisschen abgedreht aus, wie Leon da auch seine Kicks da vollführt und dann mit einer Kettensäge da die Zombies da massakriert. Das macht, glaube ich, schon Spaß und ich glaube auch dieser Kontrast macht Spaß, also dass du dann mit Grace ja eher ein vorsichtiges Gameplay hast, wobei ich da die Angst habe, dass es eher so zum Stealth-Part nur verkommt, weil wir haben da auch schon ein paar Passagen gesehen, wo Grace sich dann doch eher an Gegnern nur vorbeischleicht und selbst jetzt nicht wirklich da auch Initiative ergreifen kann. Da muss ich zeigen, wie viel Tiefe das bietet. Also ob es eher dadurch brilliert, dass es eine dichte Atmosphäre hat, weil man eben so wehrlos ist und sich nicht gegen die Zombies wehren kann und dann eher nur so ein paar Passagen hat, wo man die Gefahr sieht, aber sich irgendwie drumherum schlängeln muss oder ne, wie das konkret aufgebaut ist. Ich hoffe schon, dass es nicht zu sehr in diese Ecke geht, hey, wir haben hier so auch unser Resident Evil Gameplay mit so ein paar Rätseln, aber wir müssen irgendwie immer um diese Gefahr herumschlawenzeln. Also das kann auch schnell darin abdriften, dass es eher dann so einen nervigen Faktor hat. Also dass diese Gegner oder dass die Anwesenheit der Zombies dann stören zum Rest des Gameplays. Aber da kann man jetzt halt einfach irgendwie noch sehr wenig draus lesen. Deswegen möchte ich da auch noch gar kein Urteil fällen. Das ist jetzt erstmal eine Angst, die grundsätzlich mitschwingt, aber ich bin erstmal optimistisch, weil mir per se erstmal die Gameplay-Passagen so ganz gut gefallen haben. Aber eigentlich, warum ich diesen Auftritt als No-Go empfunden habe, ist, dass es eigentlich nur eine ganz, ganz wilde, für mich noch nie dagewesene Werbeveranstaltung war für andere Brands. Also das war ganz, ganz komisch. Wir haben eine Uhrenkooperation mit Hamilton. Da wurde plötzlich so eine Limited Edition vorgestellt von Resident Evil Hamilton Uhren. Und das, ich weiß gar nicht, ob es Leon Kennedy war im Spiel, der dann auch diese Uhr trägt. Okay. Die Zielgruppe jetzt alles Mark Gebauers sind oder irgendwelche anderen Millionäre, die sich das leisten können, sei mal ja so ein bisschen dahingestellt. Ich glaube, das ist für den Großteil der Resident Evil Käuferinnen und Käufer absolut irrelevant. Darüber auch die Tatsache, dass es da eine Autokooperation gibt, welches Auto dann Leon auch dabei fährt. Ich glaube, Porsche war es, habe ich schon wieder vergessen. Eine Porsche-Kooperation. Ich weiß auch gar nicht mehr, welches Modell da war. Also auch komplett irgendwie an dem Mainstream der Zielgruppe völlig vorbei, weil ich glaube, die Auto-Enthusiasten und die Resident Evil-Enthusiasten will ich jetzt erstmal nicht so wirklich miteinander zusammenbringen. Zudem hast du ja noch den Punkt, dass es halt so eine Luxusmarke ist. Insofern, ja, weiß ich nicht. Das war vielleicht ein nettes Gimmick, aber dass man da direkt eine Kooperation draus machen muss. Also der wirkliche Mehrwert jetzt für mich, obwohl ich auch Rennspiele mag, ist tendiert gen Null, muss ich sagen. Dazu wurde eben dann auch noch so der ganze Vorbestellerkram vorgestellt, der für mich jetzt wenig spektakulär war. Es gibt so Figuren, den Maßstab kenne ich jetzt gerade nicht genau, aber es gibt Figuren, die für mich ein bisschen billig aussahen. Also vom Outfit sahen die ganz cool aus. Also Leon Kennedy war da zu sehen. Den hat man ein bisschen näher gezeigt, aber das Gesicht fand ich nicht gut ausgearbeitet, muss ich sagen. Der Rest ja, das Gesicht nee. Und was auch jetzt dabei ist, ist GeForce Now-Unterstützung, also eben die Plattform, die Nvidia bereitstellt, um ja, Spiele streamen zu können. Darüber kann jetzt auch Resident Evil 9 oder beziehungsweise wenn es dann rauskommt am 27.02. darüber kann es dann auch gespielt werden. Für die, die es nutzen, sicherlich cool. Für mich weniger relevant. Ich habe jetzt generell aus dieser ganzen Veranstaltung wenig Relevantes mitgenommen. Also auch die Vorbesteller-Boni waren jetzt eher enttäuschend. Also einen finde ich sogar regelrecht skandalös. Es gibt Screenfilter. Also es gibt, glaube ich, drei verschiedene Screenfilter. Also einmal, dass du dann ein bisschen mehr dieses braun-graue Bild hast. Dann gab es noch einen, der wirkte sehr entsättigt, dass es wirklich eher schon dieses weiß-graue reingeht. Also, weiß ich nicht. Da bin ich jetzt sehr verwöhnt von zum Beispiel Ghost of Tsushima oder Ghost of Yotei, wo ich auch ganz verschiedene Filter habe, die das Spielerlebnis visuell nochmal auch sehr verändern. Und in Resident Evil Requiem muss ich aber dafür zahlen. Und die finde ich hier nicht mal besser. Also im Gegenteil. Also da fand ich die jetzt aus Ghost of Yotei, was ich zuletzt gespielt habe, viel interessanter und passender. Insofern ganz, ganz merkwürdige Präsentation. Und ich hoffe, ich weiß jetzt leider nicht, wie die öffentliche Meinung dazu ist. Also ich habe jetzt so ein paar Stimmen eher aus dem journalistischen Bereich gehört, die sehr vernichtend schlecht waren, was ich total unterstütze. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Consumern ankam, aber ich glaube, dass die wenigsten was mit Porsches, Hamilton-Uhren oder bezahlbaren Screenfiltern anfangen können. Insofern ganz merkwürdiges Modell, was Capcom da fährt oder aufgefahren hat. Kommen wir mal zum Thema, was vielleicht für Fans etwas erfreulicher ist, nämlich der Erfolg von Detroit Become Human, dem David Cage-Spiel, was jetzt ja auch schon, ich glaube, 7 Jahre alt ist. Das hat nämlich einen neuen All-Time-Sales-Rekord, nämlich 15 Millionen verkaufte Einheiten. Und es ist da jetzt noch so ein bisschen unklar, was da eigentlich mit reinfällt, weil es gab ja zuletzt auch da eine große Offensive im PS Plus-Programm. Also, dass es da irgendwie sich hochgeboostet hat, dass es da eben drin war. Oder andere Sales-Angebote, weil ich glaube bei Steam war es auch vor nicht langer Zeit sehr krass reduziert. Insofern weiß ich nicht, wie das reinspielt. Zum Beispiel hatten wir ja bei der Ankündigung, dass zum Beispiel Hogwarts Legacy 40 Millionen verkaufte Einheiten hat. Da wurde ganz explizit erwähnt, das hat nichts damit zu tun, dass es zum Beispiel jetzt bei Epic Games kostenlos zu erwerben war, sondern wirklich durch tatsächlich verkaufte Einheiten, wo man auch Geld im Gegenzug von den Konsumenten bekommen hat. Ja, also das ist so eine sehr klar definierte Zahl bei Detroit Become Human. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich das genau zusammensetzt. Ich meine, die haben jetzt natürlich auch dadurch, dass es, 2018 rauskam, die PS4, die PS5 und ja auch den PC als Plattform. Aber dafür ist es trotzdem ein, gigantischer, großer Erfolg. Unabhängig davon habe ich das Spiel auch kürzlich zum ersten Mal gespielt. Ich habe das sehr lange immer aufgeschoben und hab das jetzt nachgeholt. Das hatte jetzt nichts mit der News zu tun, sondern das ist quasi passiert, als ich es gespielt habe oder quasi auch als ich es beendet hatte. Da kam dann die News, hey, es hat sich über 15 Millionen mal verkauft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die 15 Millionen war. Ich bezweifle es, aber das war eine ganz witzige Parallele. Deswegen wollte ich an der Stelle auch gerne mal meinen Eindruck zum Spiel schildern, weil sich das an der Stelle ganz gut anbietet. Und zwar habe ich es immer aufgeschoben, weil ich mir dachte, Detroit Become Human. Der Titel ist so gewählt, dass ich schon weiß, wie dieses Spiel anfängt und wie es ausgeht. Und ich hatte recht. Also das war jetzt irgendwie in seiner Prämisse extrem vorhersehbar. Ich weiß, dass dieser Titel extrem gefeiert wird. Also dass viele ihn wirklich lieben. Hat er auch viele sehr, sehr gute, ich sag mal eher Fanwertungen. In der Presse war es in Deutschland Deutschland kann man, glaube ich, schon sagen, sehr positiv. Im englischsprachigen Raum durchaus mit auch sehr vernichtenden Kritiken teilweise. Also auch vielen sehr guten, aber auch viel mehr sehr, sehr kritischen Stimmen, die sogar sehr viel kritisch ausfallen als das, was ich zum Spiel zu sagen habe. Und zwar, was so das Setup? Du hast Detroit, die Stadt, und in der ganzen Welt dreht es sich um Androiden, nämlich, dass die quasi so ein bisschen das sind, was vielleicht unsere Handys gepaart mit KIs aktuell sind. Also die sind Alltagshelfer, die arbeiten teilweise oder in vielen Bereichen auch, machen die Arbeiten, auf die wir keine Lust haben, oder unterstützen uns in den Dingen, die uns irgendwie im Leben begleiten, und die Androiden sind allgegenwärtig. Also alles dreht sich in dieser Welt um Androiden, auch in den News ist es Thema, überall sind sie eben, und die erkennt man daran, dass sie so einen blauen Punkt vor allem an der Schläfe haben, worüber sie dann auch kommunizieren können oder was dann wie so ein Transmitter-Chip irgendwie funktioniert. Also der leuchtet dann auch mal gelb auf, wenn die zum Beispiel Kontakt zum anderen Androiden dann aufnehmen. Und das Spiel ist ähnlich wie, und die muss ich tatsächlich nur nachholen, aber das ist ja jetzt keine Überraschung, ähnlich wie die anderen Spiele von David Cage, nämlich Heavy Rain und Beyond Two Souls. Sprich, im Kern sind es Adventure-Spiele, die sehr entscheidungsbasiert sind. Also du hast sehr viele Momente im Spiel, wo du dich entscheiden kannst, eine gewisse Aktion auszuführen, und diese Aktion hat dann Konsequenzen für den weiteren Spielverlauf. Und ich glaube, das ist auch so das Allgegenwärtige von Detroit Become Human, weil du hast unglaublich viele Entscheidungsmöglichkeiten im Spiel. Also es sind wirklich viele. Und ich glaube, das kann man auch mit Fug und Recht behaupten, dass viele dieser Entscheidungen zu sehr unterschiedlichen Zielen führen. Es gibt auch viele Entscheidungen, die führen unterm Strich dann zum gleichen Ergebnis, aber du erfährst dann andere Dinge oder du hinterlässt dann vielleicht Spuren, die danach nochmal irgendwie anders auswirken können. Aber grundsätzlich hast du erstmal ganz viele Möglichkeiten, irgendwie Einfluss auf die Geschichte zu nehmen. Da kommen wir aber auch trotzdem zu einem ganz großen oder vielleicht zu einem der größten Probleme, die ich mit dem Spiel habe. Weil ich fand es per se erstmal sehr, sehr komisch, dass das Spiel oder dass ich mich jetzt emotional auf einen Roboter einlassen soll. Also dass ich jetzt Partei ergreifen soll für die und emotional für die wählen soll, also auf menschlich-moralischer Ebene für einen Roboter entscheiden soll. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich möchte eigentlich diese Rolle ausführen. Nee, ich bin ja ein Roboter und danach handle ich auch und danach möchte ich auch meine Entscheidungen fällen. Das Problem ist, das Spiel möchte das aber nicht und deswegen habe ich das Spiel gespeedrunnt in, ich glaube, 4,5 Stunden. Ich kann mal auf How Long Beat mal eben parallel schauen, wie lange man eigentlich für das Spiel brauchen sollte, wenn man es denn einmal durchspielt. Ja, ist Main Story 12 Stunden mit Sides 16 Stunden. Also ich habe ein Drittel gebraucht, wenn man so will. Ich habe ein Drittel gebraucht, weil dadurch viel, also ein ganz großer Teil des Spiels nie passiert ist. Weil das Spiel lässt die Figuren dann sehr konsequent sterben. Also ich finde es erstmal cool, wenn es diese konsequent gibt, dass du auch eine Figur sterben lassen kannst. Das finde ich erstmal gut. Diese Momente passieren aber teilweise schon relativ früh und deswegen konnte ich zum Beispiel den ganzen Kara-Arc eigentlich gar nicht spielen. Also ich glaube, ich hatte 2 Missionen und dann war schon Game Over, obwohl ich nicht mal darauf gespielt habe, dass sie sterben soll. Ich habe jetzt nicht in irgendwelchen Quicktime-Events extra verkackt oder so, damit sie stirbt. Nein, ich habe mich einfach dazu entschieden, als Roboter zu handeln und nicht moralisch zu handeln. Und das Spiel hat mich aber nicht so spielen lassen und bin dann einfach gestorben. Und das war sehr, sehr, sehr schade, weil auch die Welt mir immer wieder sagt, die Androiden haben nämlich eigentlich keine Gefühle. Sie agieren nur so, als hätten sie welche. Also das sagen die teilweise selber. Es ist auch teilweise von einem Virus die Rede. Selbst Connor, einer auch der Androiden, der argumentiert auch so. Und das fand ich ultra widersprüchlich. So in der ganzen Zusammensetzung der Geschichte. Ich fand es trotzdem interessant, mal die ganzen Alternativen auszuprobieren, weil du kommst dann so am Ende so einen riesigen Entscheidungsbaum, was du alles machen kannst und hab mich dann auch so ein paar, durch so ein paar Szenarien nochmal durchgearbeitet und hab mir gesagt, ey komm, nee, ich mach das jetzt nochmal von vorne und klick jetzt mal die Sachen an, so wie sie das Spiel haben möchte. Das war für mich dann teilweise ein bisschen anstrengend, das immer so auf pseudomoralisch zu machen, aber hey, es hat mir sehr viel mehr vom Spiel gezeigt, sehr viel mehr und dann bin ich tatsächlich auch auf die, ich würde schon sagen, 11-12 Stunden, glaube ich, auch gekommen, weil ich eben Arcs freigeschaltet habe, die mir vorher wert gewesen sind. Erstmal nochmal über was sehr Negatives, weil ich fand das Storytelling an sehr vielen Stellen massiv unsinnig. Und zwar ist ein ganz wesentlicher Teil dieser Geschichte, dass die Androiden ausbrechen, weil ein Virus in ihnen ist, der durch einen Gefühlsausbruch oder durch eine emotionale Situation auslöst, dass die Androiden ausbrechen und Gefühle zulassen. Was per se ja schon widersprüchlich ist, weil du kannst keinen emotionalen Trigger haben, wenn du keine Emotion fühlen kannst. Aber sei es drum, dadurch wird das halt eben ausgelöst und den hast du zum Beispiel bei einer Kara super, super früh. Ganz, ganz früh im Spiel bricht sie schon aus oder eben nicht, aber dann stirbst du halt und kannst das nicht weiterspielen, so wie es bei mir passiert ist. Und bei Markus, da fand ich den ganzen Arc wirklich massiv unsinnig. Also bei Kara, okay, da fand ich nur das frühe Ausbrechen, hat für mich da jetzt noch keinen Sinn ergeben an der Stelle. Aber So hat es da ein paar schöne Momente, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte. Aber der ganze Markus-Arc, und das ist, würde ich auch sagen, so der Hauptcharakter, weil der lebt erst bei einem reichen alten Mann und hat dort eigentlich auch ein mega gutes Leben. Er sagt selbst, hey, der Typ hier, der alte Mann, der ist wie sein Vater. Also eigentlich hat er es von allen Figuren, die du im gesamten Spiel kennenlernst, besten. Aber durch eine, ja, ich würde sagen, oder weil der Sohn dieses alten Mannes, sich gegen seinen Vater auflehnt, weil der ganz andere Probleme hat, gerätst du in eine Situation, in der du bei einer Rettungsaktion bei der Polizei stirbst, in Anführungsstrichen, oder kaputt gehst und dann auf einem, ja, ich sag mal, Androidenfriedhof so halb wach wirst und dich dann selbst wieder zusammenflickst. Und es ist dir ja nicht mal Unrecht widerfahren, weil du Android bist, sondern weil, ich würde sagen, weil die Polizei in dem Moment sehr impulsiv gehandelt hat, was jetzt aber kein großer Unterschied zum menschlichen, zum Menschen ist oder im Umgang zu Menschen, also gerade in den USA. Und dass das als Dings ausreicht, um sich gegen die gesamte Menschheit aufzulehnen und für die Rechte von Androiden einzustehen, ergibt null Sinn. Weil der hat bis dato sein Leben gelebt. Der hat es richtig gut gehabt. Ihm wurde sehr viel Nähe und Liebe geschenkt. Und mal davon abgesehen, ob das ein Android wirklich differenzieren könnte, aber eigentlich hatte er es am besten. Aber dass er direkt sagt, ne, oh, da muss ich eine Revolution machen, das ergibt per se erstmal gar keinen Sinn, dass er so von 0 auf 100 ins komplette Gegenteil schwenkt. Dazu hast du die mit Abstand langweiligsten Missionen des gesamten Spiels mit ihm. Also die sind wirklich, wirklich langweilig. Das Schlimmste, und ich glaube, da kann man nicht gegen argumentieren, ist diese Schnitzeljagd, wo du so Wandgraffitis aufsuchen musst. Ich würde schätzen, das geht eine halbe Stunde. Es fühlt sich deutlich länger an, aber das ist so langweilig, weil du kannst nicht mal wirklich erkunden. Du hast einen sehr linearen Pfad, bei dem du diese Wandgraffiti suchen musst und dann das kurz scannen musst und dann kannst du irgendwie weiter, weil dann schaltet er nach und nach auch irgendwie Parcours frei, wo er dann lang geht. Es ist sehr, 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 sehr langweilig. Also nur noch langweiliger würde ich sagen, ist der Part, wo du mit Kara Hausarbeit erledigst, also wo du dann Töpfe putzt und so und Schränke abwischt oder so. Das würde ich vielleicht als noch langweiliger bezeichnen, aber das war schon, ja, also Markus Arc insgesamt relativ langweilig, bis auf das große Finale bei ihm. Das war insofern unterhaltsam, weil viel Action geboten war. Und es gibt noch eine Mission, wo du bei so einer TV-Station so ein bisschen im Mission Impossible-like da einsteigst und am Ende auch fliehen kannst. Das war zumindest inszenatorisch sehr gelungen, aber sonst durchaus langweilig. Aber das was ich am allerwenigsten verstanden habe, dass er plötzlich entdeckt hat, dass er der Cyber-Jesus ist. Weil es kommt zu einer Szene, in der plötzlich eine Revolution dann wirklich stattfindet, denn sie durch die Straßen gehen, die Androiden, um dann zu sagen, hey, so, wir wollen jetzt hier, ne, we the people, wir wollen jetzt gleiche Rechte und hast du nicht gesehen. Und da kann Markus plötzlich, ohne dass das Spiel es bis dahin erklärt, ohne dass er selbst mit dieser Erkenntnis ringt oder sich damit auseinandersetzt oder dass es irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt überhaupt erwähnt wird, legt er seine Hand irgendwo auf und die Androiden sind sofort bekehrt. Also die sind sofort, wir wollen gleiche Rechte und Menschen sind doof. Das ist der große Plot-Twist und der ist einfach so da, ohne dass das wirklich ausführlich erzählt wird, warum das so ist. Nichts. Und on top kommt dazu, dass der dann irgendwann nicht mehr nur die Hand auflegen muss, sondern dass der quasi durch die Stadt läuft, er zeigt auf einem Androiden und der ist plötzlich auch, ich sag jetzt mal einfach, geheilt. Also, ne, oder, also im Spiel heißt es ja ausbrechen, dass sie dann plötzlich emotional sind und fühlen wie Menschen, ne? Also er zeigt auf einen Androiden und zack ist er, ne, also deswegen Cyber-Jesus, weil er plötzlich die ganze Androidenwelt per Fingerzeig bekehren kann, ohne dass das an irgendeiner Stelle erklärt wird. Was ich wild finde. Das ist wirklich wild, dass das Spiel an so sehr, sehr essentiellen und wirklich krassen Knotenpunkten der Story, die einfach nicht erzählt, sondern die einfach da sind. Oder auch diesen Plot mit Markus, dass er sich überhaupt diese Revolution anführen möchte und dass er sich gegen die Menschen stellt, dass das so wenig Exposition erfährt, das ist, ich find's wirklich wild. Deswegen, das waren so ganz grundsätzliche Dinge, auch mit der Spielweise, wie ich spielen wollte, obwohl mir das Spiel vorgaukelt, ich kann alles tun, was ich will, aber dann bricht das Spiel halt nach 4 Stunden ab. Das hat mich dann eher dazu geführt, dass ich doch unterm Strich eher etwas enttäuscht vom Spiel war. Aber, so, jetzt habe ich viel gemeckert, es gibt aber auch Dinge, die haben mir durchaus positiv gefallen. Zum Beispiel die Szene mit Kara, der dann häusliche Gewalt stattfindet durch den Besitzer von Kara und seiner Tochter. Das war schon eine intensive Szene, die ich inszenatorisch, aber so jetzt ne, auch auf emotionaler Ebene sehr gelungen fand. Also die hat mich auch wirklich abgeholt. Dazu gibt es noch eine weitere Szene im Kara-Arc, die Karussell-Szene. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die es nicht gespielt haben oder noch spielen werden vielleicht dann auch auf diese Szene stoßen und eventuell zustimmen. Die TV-Sendermission habe ich ja schon erwähnt, aber was ich vielleicht noch hervorheben möchte, ist der gesamte Plot mit Connor. Also den finde ich in sich am besten geschrieben. Und zwar, warum? Weil Connor ist ein Android, der in erster Linie der Durchsetzung von Recht und Ordnung gilt. Der ist ja eine Androiden-Reihe so gesehen und einen davon spielt man. Und der kommt an die Seite von Hank, also das ist ein Mensch und der ist ein bisschen, ja, der hat so mit seinen eigenen Geistern zu kämpfen. Aber das Schöne ist, du lernst Hank mit der Zeit auch richtig kennen. Warum hat er eine Abneigung gegenüber Androiden? Warum ist er die ganze Zeit so grimmig? Was hat er durchgemacht? Mit welchen Problemen schlägt er sich herum? Was für Probleme hat er in seiner Vergangenheit? Und wie verändert sich seine Denke zu Androiden? Das wird halt auch, also sofern, ja, nee, ich finde doch, das wird schon eigentlich auch über die gesamte Spielzeit, selbst wenn du jetzt, egal wie du spielst, wird deutlich, deutlich besser erklärt und thematisiert als bei irgendeiner von den anderen Figuren überhaupt. Also das hat wirklich einen stringenten Faden von, da ist ein Android, da ist jemand, der mag die nicht, aber die müssen jetzt irgendwie zusammen auskommen. Und diese Charakterdynamik, die wird wenigstens von Anfang bis Ende auch vernünftig und schön zu Ende erzählt. Also diese Dynamik, die dann auch entsteht dabei, je nachdem, ob man so entscheidet, dass die sich an der Menge annähern oder vielleicht auch eher weniger. Aber das hat mir gut gefallen. Also generell der ganze Connor-Arc hat mir am besten gefallen, auch weil ich am Anfang mit meiner Art, wie ich es eigentlich spielen wollte, Connor am besten klargekommen bin, weil er ist halt wirklich in seinem Film so, ich möchte für Gerechtigkeit und Ordnung sorgen, ich bin Android, Gefühle gibt's halt nicht, auch wenn ich glaube, welche zu haben, aber es sind halt keine, weil ich bin ja ein Android. Und das fand ich sehr interessant, weil du kannst ja dann auch nach einer oder relativ spät im Spiel dann auch sagen, hey, ich habe jetzt aber gemerkt, oh, ich empfinde aber anders und kann dann erst ausbrechen. Also nachdem du erst diese ganze emotionale Reise mitgemacht hast, dann auszubrechen, was viel, viel schlüssiger ist, als eine Figur zu haben, die ganz am Anfang des Spiels einfach sagt, oh ja, jetzt breche ich mal aus. Das war viel schlüssiger, weil es eine Geschichte ist, weil es Anfang bis Ende etwas erzählt. Und das hat mir beim Rest des Spiels komplett gefehlt. Und deswegen fand ich die ganze Connor-Storyline viel, viel interessanter. Also die hat mir viel mehr gegeben auf erzählerischer Ebene als die anderen. Und deswegen war das mein Lichtblick zusammen mit den zwei Kara-Momenten auf emotionaler Ebene. Und ein Problem, was ich noch für mich ausgemacht habe, ist die ganze Formulierung von den Antworten. Weil die ist so oft so irreführend. Ich hatte sogar eine sehr, sehr prominente Situation. Das war, glaube ich, relativ zum Ende des Spiels. Das müsste auf diesem Schiff gewesen sein. Und da hast du irgendwann die Möglichkeit, mit Connor zu sagen, oder dann kommt da die Option, zurückweichen. Also da steht dann zurückweichen und noch ein paar andere Optionen. Und ich wollte, weil man hat es aus der Sicht von Connor gespielt, dachte ich, okay, zurückweichen. Ich weiche zurück, damit ich die Situation deeskalieren kann. Aber das Gegenteil ist passiert. Weil zurückweichen war nicht in dem Sinne gemeint, dass ich das jetzt mache, weil ich Connor bin, sondern dass Connor das ruft. Und plötzlich war das ein ganz, also was, so ein, ja, 180-Turn, dass Connor gerufen hat, hey, du geh zurück, bleib mir weg, so, ne, bla bla, also eher auf eine auf Angriff statt auf Defensive, was den ganzen Storyverlauf komplett getwistet hat an der Stelle, weil das schon sehr entscheidend war und das Verhältnis sehr verändert hat. Und das war also da ist mir das wirklich sehr, sehr krass aufgefallen, noch an vielen anderen Stellen. Und das ist mir noch bewusster geworden, weil ich habe im Anschluss Life is Strange gespielt. Das habe ich als es rauskam, mal gespielt und habe das jetzt auch nochmal gespielt und war relativ dankbar, weil ich so viel vergessen hatte und es mir jetzt erst wieder so während des Spiels im Kopf kam. Aber es ist so viel besser erkennbar, was meine Antworten oder in welche Richtung meine Antworten hier gehen. Also ob das jetzt deeskaliert ist, ob das etwas Fragendes ist, ob das etwas Offensives ist, ob das was Neugieriges ist, ob es eine Handlung ist, ob es eine Frage ist, das geht so viel besser hervor, weil es nicht immer nur ein Wort Antworten sind, wie in Detroit Become Human. Das sind ganz oft so einsilbige Dinger und in Life is Strange hast du auch mal das so mit so ein paar Randworten nochmal genauer erläutert oder dass du halt nur in gewissen Situationen dann vielleicht so ein Wort Antworten hast und das hat sich so viel besser angefühlt. Und da ist mir nochmal bewusster geworden, wie sehr mich das in Detroit Become Human frustriert hat, da etwas auszuwählen, obwohl das Spiel dann wieder was ganz anderes meint. Und die Antworten sind in Detroit Become Human so viel gewichtiger als in Life is Strange, weil du hast da viele Sachen, die dann auch an vielen Stellen aufs selbe Ergebnis hinausführen. Und in Detroit Become Human schnell mal in ganz anderen Turn gehen. Also, dass es sehr viel konsequentenreicher ist. Was ich also grundsätzlich erstmal gut finde, aber was ich nicht gut finde, ist, dass ich dadurch das Spiel nicht so spielen kann, wie es mir vorgibt, gespielt werden zu können. Nämlich frei in meinen Entscheidungen, aber dass ich trotzdem das Gesamtspielerlebnis erleben kann, ohne dass zwei Drittel des Spiels oder drei Viertel des Spiels plötzlich fehlen. Deswegen meine Meinung zum Spiel etwas zwiegespalten. Ich sehe es nicht ganz so krass, wie viele englischsprachige Magazine oder Webseiten das gewichtet haben, die teilweise wirklich sehr vernichtend waren. Aber für mich jetzt eher eine sehr, unterstrich, ich habe es irgendwo schon erwartet aufgrund des Titels und dass es David Cage ist. Aber ich war jetzt unterm Strich, bin ich eher der Meinung, dass es so ein 5 von 10 Spiel für mich war. Hatte so seine dramaturgischen Höhepunkte, aber grundsätzlich vom ganzen Storytelling sehr wirsch und an vielen Stellen sehr, sehr schlecht erklärt. Insofern finde ich schön, dass viele Leute damit Spaß haben. Frage mich auch, warum es kein neues Spiel dieser Art von David Cage, wenn es so erfolgreich war, weil ich meine, der Erfolg gibt ja an vielen Stellen auch mal recht. Ich glaube, dass viele sehr begeistert sind von den Entscheidungsmöglichkeiten. Also, weil das dir erstmal so die Möglichkeit gibt, viel auch auszuprobieren und zu gucken, hey, was für Konsequenzen hat das? Und ich glaube, dass auch, dass bei vielen dieses Gegensätzliche, was bei mir im Kopf war, einem Roboter jetzt die Gefühle zu schenken, nicht so im Weg stand wie bei mir. Und ich glaube, dann spielt sich das ein bisschen besser runter. Aber ich hatte damit große Probleme, deswegen Detroit Become Human jetzt nicht so gut weggekommen bei mir. So, jetzt bin ich trotzdem wieder sehr abgedriftet und versuchen wir jetzt mal die Neuigkeiten, die ich ja eigentlich noch besprechen wollte, ein bisschen kürzer zu fassen. Und zwar eine davon ist die Xbox Developer Direct. Wenn ihr diesen Podcast hört, kann es auch schon sein, dass die schon gelaufen ist, weil die findet am 22.01.2026 statt und dabei sollen drei Spiele gezeigt werden. Zwei von Playground Games, nämlich einmal Fable und einmal Forza Horizon 6 und das dritte Spiel ist von Game Freak, nämlich den Pokémon-Machern, nennt sich Beast of Reincarnation. Und es gibt durchaus Gerüchte, dass es noch ein viertes Game werden könnte, was dort gezeigt wird. Der Brancheninsider Shinobi hat im Forum Reset Era das auch angeteased und das Ankündigungsbild dieser ganzen Developer Direct, der hat auch auffällig viel Platz für so ein viertes Bild unten links gelassen. Deswegen, ich halte das schon für sehr wahrscheinlich, auch weil sie dort gerne mal Shadow Drops ankündigen. Laut Shinobi soll es aber ein eher kleineres Spiel von einem First-Party-Studio sein. Möglicherweise ein Shadow Drop, möglicherweise vielleicht Obsidian, weiß ich nicht, weil Obsidian ja auch die Freiheit hat, durchaus mal auch kleinere Projekte in Angriff nehmen zu können. Ähnlich wie Double Fine, die haben ja erst kürzlich Keeper gelauncht und wir wissen ja, dass die auch an mehreren Projekten arbeiten. Da wissen wir aber zu wenig, wie viel die gerade wirklich machen und wie groß die überhaupt gerade sind, dass die mehrere Projekte auch nebeneinander fahren können. Deswegen halte ich Obsidian jetzt gerade für gar nicht mal so unwahrscheinlich. Wenn ihr das ganze Ding hier hört, während das schon gelaufen ist, seid ihr natürlich da schon schlauer und könnt auf meine ganzen Spekulationen wahrscheinlich ein Ei draufschlagen. Aber das wäre so mein Tipp. Ansonsten bin ich sehr gespannt. Es wird Deep Dives zu den Spielmechaniken geben, was Forza Horizon 6, aber auch was Fable angeht. Gerade bei Forza Horizon 6 gab es jetzt ja Leaks, dass es doch sehr früh erscheinen soll. Angeblich ja schon jetzt im Mai, was ich sehr ungewöhnlich finde. Also ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass frühestens im Herbst, weil Forza Horizon oder generell Forza-Spiele, glaube ich, schon so Herbst-Games immer waren, so rund um September rum. Deswegen Mai finde ich interessant, wenn das jetzt schon so früh kommt. Vor allem, weil es ja auch gar nicht so lange her ist, dass es überhaupt angekündigt wurde. Und bei der Ankündigung haben wir auch noch gar nichts gesehen. Also es war ja wirklich nur so ein Teaser-Trailer. Und das hat mir jetzt eher den Eindruck gegeben, okay, so weit ist das Spiel noch gar nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dort gezeigt wird und wie weit das Spiel ist und wann es jetzt tatsächlich erscheint. Genauso was Fable angeht, wobei bei Forza Horizon 6 bin ich grundsätzlich erstmal ein bisschen optimistischer als bei Fable. Da bin ich äußerst skeptisch, auch wenn ich ein großer Fable-Fan bin oder vielleicht gerade weil ich ein großer Fable-Fan bin, was sie hier gemacht haben. Also inwiefern die Fable-DNA da drin steckt und wie sie das jetzt so in die Moderne auch bringen wollen, bin ich sehr skeptisch. Gespannt bin ich bei dem Game Freak-Ding, also dem Spiel der Pokémon-Macher, Beast of Reincarnation. Das sah im ersten Trailer schon ziemlich cool aus und grafisch so weit weg von dem, was die Pokémon-Spiele machen. Also es sah tatsächlich gut aus. Deswegen bin ich gespannt, was das wird und vor allem, was man da auch spielerisch von erwarten kann. Vielleicht ist es das Spiel, was Game Freak immer machen wollte, wenn sie nicht von der Pokémon Company und Nintendo ausgepeitscht in irgendeiner Ecke Pokémon für, weiß ich, mit einem Budget von $2 zusammenschustern mussten. Bin ich sehr gespannt, was das wird. Es könnte natürlich auch ein Grafikblender sein, aber mal gucken. Bei dem nächsten Thema bin ich gar nicht so investiert, aber hat vielleicht auch was ein bisschen mit Pokémon zu tun, nämlich Palworld. Da gab es nämlich die Ankündigung, dass es im Sommer ein Trading Card Game dazu geben wird. In dem Blogpost hat sich aber keine Info darüber gefunden, ob das ein digitales Kartenspiel ist oder ein physisches. Also tatsächlich wie bei Pokémon, dass du wirklich Karten-Booster-Packs kaufen kannst. Oder ob es eher sowas ist wie, na, jetzt auch wieder der Pokémon-Vergleich, wie zum Beispiel das Gameboy-Spiel damals mit den Trading Card Games. Ob es vielleicht in so eine Richtung geht. Keine Ahnung. Also dafür, dass es schon im Sommer erscheinen soll, extrem wenig Infos. Insofern, ja, eventuell wieder Pokémon Copy-Paste. Es gab ja auch schon eine Klage wegen der Fangmechanik, weil die ja Pokémon-exklusiv ist und Pals nicht in diese Sphären gefangen werden können, also in diesen Kugeln, weil es ja den Pokémon oder den Pokébällen so sehr ähneln würde. Was ich immer noch wild finde, weil ich finde, die Pals ähneln den Pokémon in so vielen Beispielen so extrem. Also, dass du wirklich Beispiele hast, wo Augen wirklich eins zu eins die gleichen sind oder gewisse Konturen im Gesicht oder im Körper. Da waren teilweise Beispiele dabei, wo ich mir dachte, also das muss KI-generiert sein. Und es wäre auch so logisch, weil die Entwickler ganz, ganz große Fans von KI sind und ich meine, unterm Strich ist wahrscheinlich ein KI-Datenklau nicht nachweisbar in dem Fall. Und deswegen wird da auch womöglich nichts passieren. Aber, also, dass da nicht KI im Spiel wurde, dass man sich nicht da Elementen bedienen hat, die aus Pokémon entnommen worden sind, das kann ich mir beim besten Willen vorstellen. Und ich glaube, das ganze Trading Card Game-Thema, das ist auch so Pokémon angelehnt. Also es würde mich alles nicht wundern. Ich bin auch generell gespannt, in welche Richtung sie da insgesamt gehen. Also ob sie wirklich auch so die Pals als Pokémon-Alternative etablieren wollen. Also dass sie da wirklich so ein Universum draus bauen möchten, was so richtig breit ist, also richtig in die Breite geht, wo du richtig viel mitmachen kannst. Dass du das so auch in dem ja, oder zumindest andersweise auch so vermarkten kannst, dass die Namen dieser Pals wirklich auch so ein Ding in der Medienwelt sind. Ich weiß es nicht, ich finde den Schritt interessant, aber wie gesagt, wir wissen jetzt einfach noch viel, viel zu wenig. Ich weiß auch gar nicht, wie Powell gerade so angenommen wird, müsste ich mal auch eben on the fly googeln, wie viele Leute das überhaupt spielen. Es gab ja einen unfassbaren Hype, als das Spiel rauskam. Und doch, im 24-Stunden-Peak ist es immer noch bei 56.000 Menschen. Ist natürlich weit weg vom 2-Jahres-All-Time-Peak. Der lag bei 2,1 Millionen, was auch wirklich gut ist. Also das ist ja schon eine Ausnahme. Das erreichen ja die allerwenigsten Spiele, so ein Peak. Und es hat jetzt, glaube ich, ein gesundes Maß erreicht, wo man, glaube ich, sagen kann, hey, das ist immer noch extrem gut im Jahresdurchschnitt. Jetzt, ja, also wenn man sich so die Playerbase übers Jahr hinweg anguckt, ist die auch relativ stabil. Die hat mal so ein paar Ausreißer nach oben, geht mal so ein bisschen nach unten. Hatte jetzt so zum Jahreswechsel auch nochmal mit 76.000, so ein Peak ist gerade eher wieder am Fallen. Aber so rund um 30.000 bis 50.000 Spieler und Spielerinnen gleichzeitig ist, glaube ich, das, wo sich das Spiel so gerade einpendelt. Und das ist ein Wert, mit dem kann man auch sehr zufrieden. Wir hatten es ja gerade von KI und KI ist auch das nächste Thema. Nämlich, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind die RAM-Preise, also der Arbeitsspeicher, extrem in die Höhe geschossen. Also 300-400% Preissteigerung ist da relativ normal. Und einer der Gründe ist nämlich der Ausstieg Firma Micron, die ja ihre eigene Sparte Crucial hatten. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwann mal gehört, wenn ihr irgendwann mal einen PC selber zusammengebaut habt oder irgendwelche Komponenten dafür gekauft habt. Weil Crucial wurde eingestellt, das war nämlich die Marke von Micron, die eben Arbeitsspeicher, RAM-Module verkauft haben. Aber das hat man eingestellt, weil der Markt mit KI-Rechenzentren viel interessanter ist und dass man sagt, hey, die Ressourcen, die wir haben, die shiften wir eben dahin, dass wir lieber KI-Rechenzentren bauen, weil da ist das Geld zu verdienen und nicht bei den Leuten, die sich PCs zusammenklöppeln. Und deswegen ist das Angebot auf dem Markt viel, 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 viel geringer und wie wir alle, ne, Angebot, Nachfrage kennen, steigt dann eben der Preis. Jetzt hat Micron aber sich so ein bisschen dazu äußern wollen und verliert sich meiner Meinung nach da so ein bisschen in Ausreden, weil sie argumentieren, ja, wir würden ja auch weiter noch Laptops und Fertig-PCs oder die Hersteller solcher Geräte weiterhin beliefern und man ziehe ja auch gerade neue Produktionsstätten hoch, aber der KI-Markt wäre ja auch sehr, sehr wichtig und das kann man ja auch nicht vernachlässigen, deswegen möchten sie natürlich auch beides bestmöglich bedienen, aber grundsätzlich müssen wir uns darauf einstellen, dass die Preissituation noch bis einschließlich 2028 sehr angespannt sein wird und ich prophezeie mal, auch danach wird es immer noch sehr, sehr teuer sein. Insofern, ja, sie versuchen sich jetzt so ein bisschen zu rechtfertigen, so, hey, ja, es gibt ja auch noch unsere RAM-Module für Laptop- und Fertig-PC-Hersteller. Gut, die sich das dann selber zusammenbauen wollen, ihr habt dann so ein bisschen Pech gehabt, aber KI, und ihr wollt doch sicherlich alle KI. Was wäre, wenn wir nicht KI ausbauen können? So, in so einer, ja, Zwickmühle befindet man sich da gerade. Ja, bin ja immer noch der Meinung, dass dieser ganze KI-Kram extrem overhyped ist. Das hat man jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, welche. Doch, es war die Sora-KI. Ihr habt garantiert auf TikTok oder Instagram auch schon mal Sora-KI-Videos gesehen. Also das ist unmöglich, das nicht mitbekommen zu haben. Das ist die Video-KI von OpenAI, meine ich was, mit der man relativ easy irgendwelche KI-Videos erstellen kann. Und da hat man, als das neueste Modell rauskam, unglaublich viele Videos gesehen. Aber die Nutzungsrate der Sora-KI ist, glaube ich, mittlerweile um 99% eingebrochen. Und man hat sich darüber sehr verwundert gezeigt, wobei ich mir denke, ja, das ist relativ vorhersehbar, weil klar, so eine neue Video-KI-Technik haben erstmal ganz viele Leute ausprobiert, aber unterm Strich bietet die einfach keinen Mehrwert. Also, ne, damit kannst du ganz witzige Dinge machen, wie dass ein, weiß ich nicht, Gartenzwerg plötzlich ein Schlumpf wird und dann in Panzer springt, um damit durch, weiß ich nicht, GTA City zu fliegen, alles niederzuballern, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber ne, damit spielst du mal so ein bisschen rum, aber das war's dann auch mehr machst du damit nicht. Es ist eine Spielerei, die von Anfang ganz witzig ist, um einfach mal so ein bisschen so over the top zu gehen. Aber wirklich nachhaltig damit irgendwas Produktives anstellen, kannst du damit nicht machen. Oder dafür ist es auch irgendwie nicht so gedacht. Und dafür wird es auch einfach nicht genutzt. So, und deswegen wundert mich das nicht. Und auch bei Microsoft hat man ja gesehen, mit Copilot, die Verkaufszahlen dieser KI-Produkte von Microsoft hat sich jetzt als deutlich schlechter herausgestellt, als Microsoft eigentlich prophezeit hatte und gehofft hatte. Und deswegen hoffe ich, dass es einfach eine große Blase ist, die da gerade platzt und dass sich die KI-Funktion auf das Wesentliche reduzieren. Also auf wirklich die Sachen, die auch wirklich einen Mehrwert irgendwo leisten können und die vielleicht dann auch Dinge in der Produktion oder in irgendwelchen Alltagssituationen oder gerade so in Ablauf Management-Ebenen vielleicht irgendwie unterstützend helfen können oder so. Aber das ist ja trotzdem insgesamt ein viel, viel, viel kleiner Anwendungsbereich, als wenn du das für jeden Scheiß benutzt, der nicht mal gut ist und teilweise sogar absolut beschissen ist und von dem auch wirklich keiner was hat. Ne? Der vielleicht so ein bisschen, ach, ich spiele mal drum, ist und mehr ist es dann unterm Strich. Was ja auch super witzig ist, ist, dass Nvidia und Microsoft auch sich sehr enttäuscht darüber gezeigt haben, dass viele so abwertend über KI sprechen. Microsoft hat ja auch schon sehr liebevoll den Namen Microslop in der ganzen, ich würde jetzt, ja, Anti-AI-Szene, aber auch AI-kritischen Blase. Ich meine, das ist ja immer noch ein Unterschied, ob du jetzt ein AI-Hardliner bist und sagst, nee, das darf es grundsätzlich nicht geben. Oder wenn du sagst, okay, AI, nur in bestimmten Bereichen, wo es auch wirklich einen Mehrwert bietet, den menschliche Arbeit jetzt nicht leisten kann oder wo es einen produktiven Mehrwert bietet, der eben den Mensch unterstützt. Das sind ja nochmal unterschiedliche Lager, aber aus beiden Lagern kam eben diese Kritik an beiden Unternehmen und die haben sich auch dazu geäußert und waren sehr, sehr, sehr enttäuscht. Aber hey, ihr drückt das auch mit allem, was ihr habt, wirklich auf und feuert dafür auch gerade so Microsoft und auch tausend Leute, ohne einen Plan zu haben, was ihr da eigentlich gerade veranstaltet. Insofern, das können die ruhig mal aus. Kommen wir zu einer eher kleineren News, weil es um ein etwas kleineres Spiel geht. Aber die Leute dahinter, die kennt man vielleicht zumindest einige, nämlich haben sich einige Entwicklerinnen bzw. Entwickler des Spiels Little Nightmares zusammengerauft, weil das ursprüngliche Studio ist ja übergewandert oder wurde aufgekauft. Die machen ja gerade Reanimal und die Macher von Little Nightmares 3 sind ja mittlerweile ein ganz anderes Studio. Die haben ja mit den ursprünglichen Spielen nichts zu tun. Aber ein paar, die sich im ganzen Prozess darum nochmal losgesagt haben, gesagt haben, okay, wir machen jetzt irgendwie was ganz Eigenes, wir wollen mal was ganz anderes machen, die haben das Spiel End of Abyss. Und das ist tatsächlich was sehr anderes. Das ist so ein Twin-Stick-Shooter mit einer Metroidvania-Struktur. Das finde ich per se schon mal irgendwie ganz interessant. Also es war ursprünglich auch als cartoonartiger Action-Shooter geplant und wurde dann mit der Zeit immer düsterer, atmosphärischer und jetzt ist es tatsächlich ein Sci-Fi-Horrorspiel als Twin-Stick-Shooter mit Metroidvania-Struktur. Also sehr interessante Kombination. Da gibt es auch ein Scannerwerkzeug, das dann zur Orientierung in der Welt dient und mit dem man dann so Infos und Geheimnisse aufspielen soll. Und ein Veröffentlichungsdatum haben wir noch nicht, aber sieht für mich auf den ersten Eindruck erstmal ziemlich, ziemlich cool aus. Ist aber für 2026 geplant für Xbox Series, PC und PlayStation. Achso, eine KI-News, die ich eigentlich noch hätte vorher einstreuen müssen, nämlich die Stimmen rund um KI waren ja auch bei den Larian Studios sehr laut, also den Machern von Baldur's Gate 3, weil sich da von der Spitze aus geäußert wurde, hey, wir setzen da schon ein, aber im fertigen Spiel wird aber keine KI oder keine generative AI, das muss man immer noch dazu sagen, das ist immer was anderes, wird keine generative AI drin sein. Aber jetzt haben wir ein neues Statement von Adam Smith und das ist der Writing Director dort und die arbeiten ja gerade an Divinity, einem noch größeren Spiel als es Baldur's Gate 3 ist. Und zwar hat der gesagt, so als übersetztes Zitat: Wir verwenden keine Textgenerierung für unsere Dialoge, Tagebucheinträge oder andere Texte in Divinity. Also er hat sich da sehr klar geäußert. Er war übrigens auch der Leadwriter von Baldur's Gate 3, also ist schon jemand, der durchaus Erfahrung hat und auch eben für dieses grandiose Spiel Baldur's Gate 3 gesorgt hat. Aber er hat ganz klar gesagt, generative KI-Texte auch als Platzhalter wird es in Divinity nicht geben. Also es hat zwar erste Tests gegeben mit entsprechenden KI-Tools, aber diese Ergebnisse habe man als sehr minderwertig eingestuft und deswegen waren das eher nur Forschungszwecke, aber man hat sich losgesagt und will nicht mehr damit arbeiten. Er formuliert es in einem anderen Satz noch drastischer: Wir hatten eine kleine Gruppe, die mit Tools zur Textgenerierung experimentiert hat, aber die Ergebnisse erreichten bestenfalls eine Bewertung 3/10. Diese Tools dienen Forschungszwecken und werden nicht in Divinity verwendet. Beste KI-Ergebnisse wären schlechter als seine eigenen schlechtesten Texte. Also sehr vernichtendes Urteil über die KI-textgenerierten Dinge. Ähnliches habe ich tatsächlich auch von Sandfall Interactive, den Machern von Clair Obscur. Da habe ich ja auch in einer vorigen Podcast-Folge erwähnt, was ich dort in einem Interview erfahren habe. Und das war tatsächlich relativ ähnliche Worte, die generative AI auch experimentell benutzt haben, aber dann festgestellt haben, boah, die Ergebnisse finden wir aber unterm Strich relativ schlecht und bauen das wieder aus unserem Spiel raus, also auch Platzhalterelemente. Dabei waren dann aber letztendlich noch so ein paar drin, wie zum Beispiel diese Litfaßsäulen, wo noch KI-Texte gefunden wurden, die man dann aber sofort rausgepatcht hat. Aber das ist ein sehr ähnlicher Eindruck, der hier durch diese Worte von Adam Smith da jetzt wiedergegeben wurden. Generell ist ja generative AI nochmal ein anderes Thema als grundsätzlich nur einfach über AI zu reden, weil generative AI ist ja das, was wir zum Beispiel, hatte ich ja zum Beispiel gerade mit Sora, diese Video-KI, wo wir dann irgendwelche KI-Videos erstellen können, die jetzt nicht auf Basis von einem anderen Video, ne, sondern wirklich aus dem Nichts entsteht einfach ein Video, nur mit AI. Das ist zum Beispiel generative AI. Oder wenn du jetzt ein AI-Bild erstellst oder wenn ihr AI-Text erstellt, das ist generativ, weil es etwas Neues in Anführungsstrichen generiert. Und das hat natürlich auch eine sehr große ethische Debatte mit sich, weil es ja im Prinzip auf Datenklau basiert, weil sie ja, um diese AI zu füttern, ganz viele Daten aus dem Netz genommen haben, teilweise urheberrechtlich geschützt, und die eben da einfach reingedonnert haben, aber damit jetzt halt selber Geld verdienen, ohne dafür etwas geleistet zu haben. Obwohl es ja auch teilweise mit Sachen gemacht ist, die sie gar nicht hätten nutzen dürfen. Und ich meine, sehr gut sieht man das, und das begegnet mir tatsächlich immer wieder auf Threads zum Beispiel, wenn Leute dann Profilbilder gemacht haben in diesem Ghibli-Art-Style, also wie Prinzessin Mononoke, weil das ist ja eigentlich auch ein Stil, der nur in diesen Filmen vorkommt. Wie kommt also eine KI dahin, das plötzlich zu können? Ja, natürlich, weil Inhalte davon in die KI geballert wurden, ohne dass sie es hätten machen dürfen, aber bereichern sich jetzt halt daran. Deswegen steckt da auch eine ganz große ethische Debatte rund um generative KI. Werde ich sicherlich noch in 100.000 anderen Folgen auch nochmal erwähnen oder diskutieren, weil ich glaube, 2026 wird da ein sehr, 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 sehr entscheidendes und kritisches Jahr für das ganze Thema sein. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, nämlich Microsoft. Hatte ich ja vorhin schon etwas negativ erwähnt, so im Zuge der ganzen KI-Geschichte, aber es muss ja auch mal etwas Positives bei Microsoft passieren, und das passiert eher im Rahmen von Age of Empires, der großen Echtzeit-Strategiereihe, die ja mit Teil 4 so ihren letzten großen Eintrag hat, der ja aber auch schon jetzt wieder ein paar Jahre zurückliegt. Laut Brancheninsider Jess Corden arbeitet man auch gerade schon an Teil 5, und das wäre schon auch in vollem Gange, also jetzt nicht irgendwie, dass man gerade in Konzeptphasen steckt oder so, sondern dass es schon, ja, mittendrin ist das Ganze. Und er hat sogar auch durchblicken lassen, dass es einen Engine-Wechsel gibt, also auf die Unreal Engine 5, die man ja auch hinreichend schon kennt, weil es Probleme mit der Essence Engine gibt, die eben vorher schon genutzt wurde und die ist auch schon ganz schön alt mittlerweile. Also damit wurden schon sehr, sehr alte Brocken auch programmiert. Teilweise welche aus den frühen 2000ern oder Mitte 2000ern. Also die ist schon sehr betagt. Und der große Vorteil von Unreal Engine 5 ist vor allem auch, dass man Spiele viel leichter zu anderen Versionen portieren kann. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine PC-Version machst, kannst du viel leichter eine Xbox und auch eine PS5-Version draus basteln. Und das ist ja für Microsoft viel, viel interessanter, weil sie ja das als neues Konzept auch für sich ausgerufen haben. Ne? Play everywhere, du sollst überall deine Xbox haben, dass selbst die PlayStation 6 Xbox wird, weil du eben dann deine Xbox-Spiele da spielen kannst. So, und da macht so ein Schritt dann natürlich Sinn. Aber um da vielleicht auch nochmal ein Zitat rauszupicken, was es dazu gab. Eines der großen Probleme bei Age of Empires 4 war, wie ich gehört habe, die Engine von Relic. Die Pipeline war für sie sehr schwierig zu handhaben und nur schwer an das anzupassen, was die Leute von einem Age of Empires erwarteten. Das geht jetzt nochmal ein bisschen über das Portieren von Versionen hinaus. Ich denke immer, das hat ein bisschen mehr mit dem Alter zu tun, weil sie vielleicht in Age of Empires 4 Sachen vorhatten, die sie mit der Engine, die Relic, also die Entwickler von Age of Empires 4, nicht mehr umsetzen konnten. Also dass es vielleicht etwas über das hinausging, dass sie etwas experimenteller werden wollten, was aber die Engine nicht zugelassen hat und weswegen es vielleicht jetzt auch diesen Switch auf die neue Engine gibt. Aber ich habe mich dann auch nochmal informiert, weil ich hatte gar keinen Überblick, wie erfolgreich Age of Empires 4 jetzt überhaupt so im Gesamtkontext ist. Aber Age of Empires 4 war sogar sehr erfolgreich, weil es hat sich über 4 Millionen Mal verkauft. Plus, es hat ja noch sehr viele User auch über den Xbox, aber auch über den PC Game Pass generiert. Insofern dürften es noch viele Millionen Leute mehr gespielt haben und ist damit erfolgreicher als zum Beispiel Age of Empires 3 und sogar ähnlich erfolgreich wie Age of Empires 2 Definitive Edition. Und Age of Empires 2 ist ja, glaube ich, so das große Vorzeige Age of Empires, was auch immer wieder genannt wird und was, glaube ich, auch nie tot zu kriegen ist. Jetzt ja auch in der Definitive Edition mit den neuesten Erweiterungen ja auch sehr, 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 sehr erfolgreich. Ne? Gab es ja lange das Ding, da gab es eine HD-Version, waren auch viele auf der unterwegs. Mittlerweile hat die Definitive Edition das so abgegrast, was die Fans davon wollen, weil ist auch eine sehr gute Definitive Edition. Also generell hat Microsoft einen sehr, sehr guten Job damit gemacht, beziehungsweise war jetzt eher das Studio dahinter. Forgotten Empires hießen sie, glaube ich. Das war eigentlich eher so ein kleines Modding. Es war so eine kleine Modder-Gruppe, die vor allem viel zu Age of Empires 2 gemacht haben. Und die waren eine ganz große Nummer auch in der Modding-Szene für Age of Empires. Und da ist Microsoft dann auf die zu und hat gefragt, hey, habt ihr nicht Bock, die Spiele einfach neu zu machen, also neu aufleben zu lassen, Neuauflagen dazu zu machen. Und dann haben die das gemacht und dann entstanden eben die Age of Empires Definitive Edition und dann eben auch zu Teil 2 und zu Teil 3. Alle sehr gut gemacht wurden, kann man nicht anders sagen. Und deswegen ist, glaube ich, der Erfolg von Teil 2 auch sehr berechtigt. Und deswegen freut es mich aber auch, dass Age of Empires 4 durchaus erfolgreich war. Ich glaube auch, wenn ich jetzt nochmal eben auf Steam schaue, dass auch die Wertungen da im Schnitt durchaus positiv waren. Ja, tatsächlich sehr positiv, wenn man mit 85 und 86 in alle Rezensionen, was sehr erfreulich ist, finde ich. Ich habe es auch sehr gerne gespielt, als es rauskam. Ich habe es dann mit der Zeit irgendwann so ein bisschen verloren. Es gibt ja dann auch so die ein oder anderen Updates schon mittlerweile dafür. Ich habe es jetzt irgendwie so ein bisschen als Age of Empires 2 in etwas anderem Grafikstil erlebt, hauptsächlich mit so ein paar neuen Features natürlich. Aber ich glaube, dass es Age of Empires 2 in die Moderne einfach hieven wollte. Und ich glaube, dass das dem Ganzen so ein bisschen auch das Genick gebrochen hat, warum ich nicht länger dran geblieben bin, obwohl es mir sehr gut gefallen hat. Das kann ich nicht anders sagen. Also ich finde es ein sehr gutes Spiel, was ich auch sehr empfehlen kann. Und generell habe ich kein Age of Empires, was mir nicht gefällt. Also selbst der wahrscheinlich umstrittenste Teil, nämlich Teil 3, hat mir auch extrem gut gefallen. Ich mag den sehr, sehr, sehr. Der Teil, der mir wahrscheinlich am wenigsten gefällt, ist Age of Empires 1, weil das ist so ein bisschen wie mit Die Siedler 1 und 2, weil Age of Empires 2 ist einfach das viel bessere Age of Empires 1, so wie Siedler 2 das viel bessere Siedler 1 ist, weil im Kern unterscheiden die sich jetzt nicht so wirklich, sondern alles, was bereits das Vorgängerspiel macht, machen sie dann halt oder sind einfach ausgearbeitet, ohne dass das Rad jetzt da neu erfindet. Insofern bin ich sehr gespannt, was sie mit Age of Empires 5 machen. Ich hoffe, dass sie sich etwas trauen, dass sie vielleicht in eine doch mutige Richtung gehen. Ich kann es mir aber auch irgendwie nicht vorstellen. Wäre aber sehr wünschenswert. So, ich merke gerade, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Schon über eine Stunde wieder. Ich glaube, bei Detroit habe ich zu viel Zeit verloren. Aber wir haben noch ein paar richtig, richtig spannende News. Und zwar ein bisschen was aus der Gerüchteküche. Nämlich der Preis liegt zu den Steam Machines, den PC-Konsolen von Valve, von Steam. Da haben wir jetzt nämlich Infos von mittlerweile zwei tschechischen Online-Händlern. Es gab erst Infos zu einem, kam noch ein bisschen was dazu. Nämlich ursprünglich ging es um die Webseite smarty.cz, dann merkt man schon tschechisch. Und dort hat man bei den Entwicklertools im Quellcode der Webseite Preisinformationen zu Steam Machine gefunden. Und darin wird das Modell mit 512 GB mit einem Preis von 19.826 tschechischen Kronen war es, glaube ich, gelistet. Das sind umgerechnet zu 816 Euro, sorry. Und die größere Variante mit 2 Terabyte, die wird dort mit 22.305 tschechischen Kronen aufgeführt. Und das sind umgerechnet 918 Euro, aber netto. Also da würde dann halt noch die Mehrwertsteuer obendrauf kommen, also ne, bei uns. Ich weiß jetzt nicht, wie die Steuer genau in Tschechien heißt. Jedenfalls würden noch Steuern obendrauf kommen, aber das wäre dann nochmal eine ganze Ecke mehr. Es kam jetzt auch im Falle der zweiten Website, nämlich Alsa, ebenfalls Preisinformationen durch die gleiche Methode, also wurde auch im Quelltext der Webseite gefunden. Die fallen aber noch mal ein bisschen höher aus. Da haben wir einmal, ich runde es jetzt nur, knapp 25.000, einmal 30.000 tschechische Kronen für die beiden Modelle, die da gefunden wurden. Umgerechnet wären das circa einmal 1.020 Euro und einmal 1.235 Euro. Und der Quelltexteintrag hieß auch Item Price VAT, also VAT, was immer auf die Steuern schon hinweist. Das heißt, in diesen Preisen waren die Steuern schon mit inbegriffen. Ne, beim einen hatten wir eben die Netto, hier haben wir die mit Steuern. Mein Guess ist, also wenn das jetzt keine Platzhalter waren, und damit muss man auch immer rechnen, dass einfach irgendwelche Preise hingeschrieben werden oder irgendwelche Zahlen, damit man irgendwas erstmal drin hat, mit dem Hinweis natürlich, dass man das später noch ändern kann. Es ist sehr häufig so, dass man einfach irgendwas reinschreibt, wenn man noch keine genauen Infos, ne? Also nicht, weil sie es verheimlichen wollen, sondern einfach, weil man es noch nicht weiß, dass man erstmal irgendwas hinschreibt. Das ist sehr gängig. Aber wenn diese Preise nicht nur Platzhalter sind, sondern tatsächlich was dahinter steht, dann sage ich, die Steam Machine kosten bei uns 999 Euro beziehungsweise 1199 Euro, wenn es dann etwas mehr Speicher sein soll. Was ich aber ganz spannend finde, dass das jetzt eben auch schon aufkam und das könnte ein Hinweis sein, dass die Vorbestellungen näher dran sind, als man es vielleicht denken mag. Und ich finde es auch spannend, dass der Preis so viel höher ist, als man es vielleicht im Vorfeld hätte vermuten können, wenn man das Ganze als Konsolenkonkurrenz betrachtet hätte. Weil es gibt ja diese schöne Anekdote von Linus Tech, also einem der größten Tech-YouTuber, der bei Valve war und da nach dem Preis gefragt wurde. Und er gesagt hat, naja, er sieht es eher als Konsolenkonkurrent. Und dann wurde er gefragt, ja, was heißt das für dich preislich? Sagte er, ja, 500 Euro. Und daraufhin herrschte wohl plötzlich Schweigen und ein Stimmungswechsel im Raum und dass man das wohl erst irgendwie so ganz unangenehme Stille geherrscht hätte, dass man darauf jetzt gar nicht so direkt eingegangen wäre, sondern sich erstmal dumm angeguckt hätte. Und das würde, also diese News passt zu der Story, also dass die so entgeistert waren, weil die Preise doppelt so hoch sind wie das, was jemand oder was der größte oder einer der größten Tech-YouTuber der Welt eher als Preis vermutet hätte, was auch konkurrenzfähig gewesen wäre, womit du die ganzen Consoleros abgeholt hättest, die sagen, hey, wenn jetzt mal eine nächste Xbox über 1.000 Euro kostet, dann kostet aber nur die Steam Machine 500, ja, ist für mich der Deal ja klar. Aber so kommt's nicht, möglicherweise, die geleakten Preise aus den Quellcodes sind deutlich, deutlich höher. Für das, was sie an Technik bieten, fast schon, ja gut, angesichts der RAM-Thematik, dass die Preise dann natürlich gestiegen sind, fast schon wieder okay. Wäre diese RAM-Thematik nicht, wäre es schon fast zu teuer, ehrlich gesagt. Weil die Steam Machines arbeiten sehr viel mit KI und Superscaling, Upscaling und Frame-Generation-Technologien. Also mit sehr niedrigen Auflösungen, die dann hochgerendert oder hochskaliert werden durch KI und Frames, die auch KI erzeugt sind, damit das Spiel dann unterm flüssiger läuft. Also wenn man es jetzt böse formulieren will, mit geschummelten Ergebnissen. Kommen wir zu den letzten drei News, wobei zwei so ein bisschen mehr zusammenhängen, weil sie im Nintendo-Kosmos verankert sind. Wir haben einmal das Gerücht einer Nintendo Direct, die möglicherweise demnächst ansteht, nämlich konkret am 10. Februar soll die stattfinden. Und das behauptet der französische Insider BFun. Also wie die Biene, B-E-E und dann Fun. Und dabei soll das nächste 3D-Mario angekündigt werden, was aber eher überraschend ist, weil das Team dahinter hat ja erst Donkey Kong Bonanza veröffentlicht. Also insofern gäbe es, wenn wir davon ausgehen, dass das alles stimmt, zwei Annahmen, und zwar einmal, dass dieses Team größer ist, als wir bisher angenommen haben, und dass sie parallel auch an einem 3D-Mario gearbeitet haben, oder dass das 3D-Mario von einem ganz anderen Studio kommt. Und beides wäre trotzdem interessant. Für mich stellt sich eigentlich auch nur noch die Frage, wann ein 3D-Mario kommt, weil Switch 2, ne, neue Konsole, ohne 3D-Mario, was schon irgendwie so in Reichweite ist, eigentlich unvorstellbar. Zudem gibt es auch das Gerücht, dass Call of Duty jetzt endlich mal für die Switch 2 erscheint. Da haben nämlich Dataminer Hinweise gefunden. Und das sind die Leute, die sich irgendwelche Datensätze angucken, irgendwo ganz tief vergraben, die auswerten, an die eigentlich niemand kommen sollte. Wie die das machen, weiß ich nicht. Aber das ist etwas durchaus Gängiges, auch in der Branche, dass Dataminer da oftmals an Informationen gelangen, die eigentlich ja gar nicht so zugänglich sind. Aber was man daraus schließen könnte, ist, dass möglicherweise Black Ops 7 für die Nintendo Switch 2 auch portiert wird. Das wäre tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, weil Black Ops 7 auch noch für die PS4 und die Xbox One erschienen ist. Und dass die quasi als Grundgerüst dafür dienen könnten, wie es dann auf der Switch 2 laufen könnte. Das würde auch dazu passen, weil Microsoft hatte ja Activision Blizzard übernommen und ein ganz konkreter Plan oder ein ganz konkretes Agreement war ja auch zwischen Microsoft und Nintendo, dass wenn das so stattfindet, dieser Deal, dass man sich verpflichtet, für die nächsten 10 Jahre ein Call of Duty auch für die aktuelle Switch-Plattform zu bringen oder Nintendo-Plattform. Und das wäre dann in dem Fall ja die Switch 2 und das wäre dann ja in dem Fall auch das aktuelle Black Ops 7, was jetzt auch, glaube ich, auf technischer Basis nicht so kompliziert wäre. Es wäre deutlich komplizierter, würden sie jetzt sagen, hey, das nächste Call of Duty bringen wir gar nicht mehr für Xbox One und PS4, sondern machen das wirklich Next-Gen-exklusiv. Das dann so runterzubrechen auf eine Switch 2, das ist deutlich spannender, weil auch da gibt es, glaube ich, nochmal große Differenzen, was heißt große Differenzen, aber einige Differenzen zwischen zum Beispiel einer Xbox Series S-Version und einer Switch 2-Version. Insofern würde das vielleicht dann eher zukünftig als Hilfsplattform dienen. Aber grundsätzlich können wir uns, glaube ich, schon darauf einstellen, dass Call of Duty in Zukunft auch für die Nintendo oder die aktuelle Nintendo-Plattform erscheint. Dass das jetzt sehr, sehr bald kommt, halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Insofern, eine News, die nicht ganz aus der Luft gegriffen wirkt. Eine zweite News zur Switch 2 betrifft die Hardwarepreise, weil da hat sich jetzt Nintendo sehr konkret zu geäußert. Man wolle nämlich die Komponentenbeschaffung sehr optimieren, um die Preiserhöhung zu umgehen, weil auch da wären jetzt natürlich die Preise rund um den Arbeitsspeicher eben ein Thema, weil das ist jetzt nicht nur ein PC-Thema, das betrifft nämlich auch die Konsolen. Und bisher konnte man die Preisanpassung wohl noch gut umgehen, allerdings sei der Markt sehr volatil, also dass er sich sehr schnell wandeln könne und dass man hier keine langfristig festen Prognosen machen könne. Und deswegen beobachte man die Situation sehr genau, aber man habe auch oder man wägt da aktuell viele Optionen ab, um Komponenten auch alternativ beschaffen zu können, um eben die Preise zu halten. Also es scheint bei Nintendo schon ein wichtiges Thema zu sein. Klar, die sind auch so abhängig davon, wie sich ihre Hardware verkauft, war wie kein anderes Unternehmen. Ne? Weil Sony hat sich ja schon den PC-Markt geöffnet, Microsoft sowieso, also die haben ja mehr oder weniger ihre eigenen Konsole schon Mittelfinger selber gezeigt. Die ist ein Ladenhüter, aber Nintendo ist sehr abhängig davon, wie sich die eigene Konsole verkauft und deswegen halte ich das für schon sehr glaubwürdig, dass sie gucken, die Preise hier stabil zu halten und eben zu schauen, haben wir andere Möglichkeiten, um an die Komponenten zu kommen, damit wir eben den Preis so aufrecht erhalten können. Ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich würde, weil es jetzt gerade irgendwie noch so gut reinpasst, noch so eine kurze News einstreuen, die ich jetzt auch kürzlich zu Metroid Prime 4 aufgeschnappt hatte. Und zwar, das Spiel wurde ja einmal komplett neu entwickelt, weil der erste Lauf der Entwicklung lief ja wohl ganz, ganz katastrophal. Und auch jetzt im Nachgang kam auf von Entwicklern selbst, dass die Entwicklung nicht so verlief, wie man sich das gewünscht hätte. Oder dass Metroid Prime 4 auch nicht so das sei, wie man es eigentlich hätte machen wollen. Sondern dass es da schon auch irgendwie, dass man da schon an einem Punkt war, auch während der Entwicklung, dass man sich an gewisse Dinge halten musste, um überhaupt das jetzt auch so releasen zu können, wie es jetzt rauskam. Insofern war man da selber anscheinend nicht so ganz zufrieden mit dem ganzen Prozess, wie das alles abgelaufen ist und ist, glaube ich, eines der wenigen Beispiele bei Nintendo, wie eine Entwicklungsphase so katastrophal laufen kann, weil das haben wir bei Nintendo eigentlich sehr, sehr selten, eigentlich nahezu nie irgendwo mitbekommen, dass ein Entwicklungsprozess so drunter und drüber läuft. Deswegen hoffe ich auch wirklich, dass sie die Möglichkeit bekommen, noch an einem nächsten Metroid zu arbeiten. Also, dass es sich trotzdem noch so gut verkauft, dass Nintendo sagt, ah ja, einen nächsten Teil wird es noch geben. Ich war jetzt auch eher hin und her gerissen, was ich zum neuen Teil empfinde. Also, da Sachen, die mir gut gefallen, aber auch vieles, wo ich richtig Bauchweh bekomme. Aber da sie ja, na, also dieses Interview gibt mir halt sehr viel Hoffnung, weil sie selbst nicht so ganz zufrieden waren und selbst gesagt haben, ah, eigentlich hätten wir gerne dies und das und jenes noch ganz anders gestaltet, ging aber aufgrund der ganzen Prozesssituation nicht. Und deswegen hoffe ich, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen, in dem sie sagen können, so, aber jetzt können wir es so machen, wie wir uns das wünschen. Ja, mit einer News kann ich aber abschließen und zwar wurde Project Mara eingestellt. Das sagt jetzt vielleicht wenigen was, aber das Studio dahinter sagt vielleicht einigen was. Und zwar war das ein Projekt von Ninja Theory. Das sind die Macher hinter Hellblade: Senua's Sacrifice und Hellblade 2. Und das Ganze war eine Konzeptstudie im Rahmen von Horrorspielen. Und das sollte die Ausreizung neuer technologischer Möglichkeiten und des Fotorealismus darstellen. Also war eher, ja, wenn man so will, so eher so ein ganzes, ja, so ein technisches Forschungsprojekt, wenn man so will. Denn man wollte gucken, okay, wie weit können wir mit der Technologie, die wir haben, wirklich gehen, um Fotorealismus darzustellen, in Kombination mit einem Horrorspiel. Wie weit können wir das Ganze treiben? So, das wurde jetzt aber eingestellt. Wir wissen nicht genau, wie lang das Ganze jetzt ging, aber was wohl jetzt feststehen soll, ist, dass das Studio jetzt nicht an einem Horrorspiel plötzlich daran arbeitet, sondern dass der Fokus auf Hellblade 3 liegt, weil das hat wohl auch schon grünes Licht bekommen und es gab ja da gerade beim zweiten Teil eher die Kritik, dass es zu wenig Gameplay-Elemente hatte, dass es zu viel Walking Simulator war, zu wenig Interaktivität geboten hat und dass man eine Welt geschaffen hat, die eher durch den Fotorealismus gelitten hat, weil sie dadurch sehr eintönig stellenweise, wenn auch technisch herausragend, aber trotzdem in seiner künstlerischen Ausarbeitung eher sehr monoton. Und deswegen soll Hellblade 3 mit mehr Gameplay daherkommen, aber das auch nicht vor 2028 damit zu rechnen ist, weil, ja, wenn da jetzt erst das grüne Licht kam und wenn wir uns vor Augen halten, naja, 4 Jahre braucht so ein Ding garantiert, bis das fertig ist. Also ist 2029, glaube ich, ein Datum, was jetzt nicht so unrealistisch ist. Aber insofern, das ist gerade der Fokus. Und das mit dem Horrorspiel, das muss ich jetzt nicht mal mit Hellblade 3 beißen, weil Hellblade grundsätzlich ja auch Elemente aus Horrorspielen, was so den ganzen atmosphärischen Aufbau betrifft, da ja auch aufgreift. Insofern glaube ich, kann das dem Spiel trotzdem helfen. Ich bin auch gespannt, was sie da jetzt aus Project Mara überhaupt so mitnehmen konnten, was sie da auch in Hellblade 3 ausbauen mit oder einbauen? Und vor allem, welche Erkenntnisse das dann auch für andere Projekte heißen könnte, ob man da jetzt irgendwie was technisch mitnehmen kann, da weiß ich jetzt nicht, ob da überhaupt mal Infos überhaupt zu veröffentlicht werden, was sie da jetzt so mitnehmen konnten. Aber würde mich schon sehr interessieren tatsächlich, was sie da jetzt so mitgemacht haben. Und gut, was das für Hellblade 3 bedeutet, das werden wir sicherlich noch irgendwann erfahren. Ich mag grundsätzlich die Spiele. Teil 2 hat tatsächlich mir auch zu wenig Interaktivität. Aber ich finde die ganze Lore und Senua zu spannend, als dass man dieses Franchise begraben sollte. Anscheinend war Teil 2 noch erfolgreich genug, damit es auch passiert, auch wenn die Stimmen da ja so ein bisschen auch auseinandergehen. Ich glaube, es war schon nicht unerfolgreich, aber nicht das, was man sich von dem Spiel erhofft hat, nachdem man da auch die ersten Trailer gesehen hat, die mehr als beeindruckend aussahen. Ja, das war aber mein Spiele-News-Rundumschlag und es ist tatsächlich viel, viel umfangreicher geworden, als ich mir das eigentlich vorgenommen hatte. Aber es waren auch viele Themen, es waren viele Dinge, die ich jetzt auch noch mal ein bisschen näher erläutern wollte. Klar, Spiele-News sind ein Thema, was irgendwie uns ständig begleitet und da kann eine News schon alt sein, wenn der nächste Tag anbricht und dann schon wieder vielleicht durch neue ersetzt werden. Aber gerade auch mein Eindruck zu Detroit Become Human war mir schon sehr wichtig, als auch die anderen News, wo es vielleicht auch noch ein bisschen dauert, bis wir nähere Infos dazu haben. Bis auf die Dinge der Xbox Developer Direct, die ich auch live gucken werde bei mir auf dem Twitch-Kanal. Und da könnt ihr gerne reinfolgen, aber auch gerne überall da, wo ihr hört, damit ihr den Podcast nicht verpasst. Oder auch sehr, sehr gerne auf YouTube, weil ich möchte auch dann ganz gerne so ein Video veröffentlichen, was mir die Xbox Developer Direct gegeben hat. Ich weiß noch nicht, ob als Podcast oder als Video. Ich tendiere, glaube ich, gerade eher so ein bisschen Richtung Video, damit ich da eben auch die neuen Spielszenen ja so ein bisschen mit einbauen kann. Deswegen abonniert da gerne oder lasst irgendwo Follows da, damit ihr das nicht verpasst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bin auch froh, dass ich da jetzt relativ konstant schon mal mit dem Podcast ins neue Jahr gestartet bin und nicht auf leeren Versprechungen sitzen bleibe. Daran möchte ich festhalten. Deswegen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.